Meine Damen und Herren, liebe Freunde, auch dies ist eine Sendung unter den Bedingungen des Homeoffice und unter den Bedingungen von Corona. Ich spreche heute im Rahmen der Sendung Philosophie aktuell über die Folgen, die sich im Rahmen der weltweiten Pandemie auch auf die politisch-philosophische Ebene ausgewirkt haben. Die weltweite Pandemie durch das Coronavirus hat nach meiner Erfahrung und nach dem, was wir in jüngster Zeit erleben, die Wahrnehmung für die anderen Krisen dieser Welt verdrängt. Zu den schwersten Krisen, die wir im Augenblick erleben, und zwar weltweit, zählt die Auseinandersetzung mit dem rechtsradikalen Populismus. Er hat im Windschatten dieser Krise den Versuch gestartet, erneut die Demokratie anzugreifen, und zwar mit Hilfe der Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Bekämpfung gegen diese Pandemie ergeben haben. So hat die Süddeutsche Zeitung am 12. Mai unter der Überschrift Kritik am Corona-Protest die jüngsten Demonstrationen gegen Beschränkungen des öffentlichen Lebens haben viele Politiker nervös gemacht. Der Grundton ihrer Nervosität besteht in einer gewissen Ratlosigkeit. Exemplarisch war, was Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Linke, sagte. Es sei schwierig, inhaltlich mit den Protesten umzugehen. Wie soll man denn auf diese inhaltslosen Verschwörungen reagieren? Nun denke ich, die Ratlosigkeit hat eine Ursache und viele Gründe. Die Ursache liegt in der Unkenntnis der Streitebene. Wir wissen nicht, dass wir um die Grundzüge und Grundsätze der Eigentumsgesellschaft mit unseren rechtsradikalen Gegnern streiten müssen. Die Gründe sind die vielen Enteignungsformen, in denen wir gegen die Zerstörung der Demokratie anzugehen haben. Und wir müssen eben Klarheit gewinnen, und nur dann können wir die Ratlosigkeit überwinden. Die Ratlosigkeit überwindet nämlich nur dann, wenn wir die zerstörerischen Interessen des rechtsradikalen Populismus aufklären. Dazu hat es vor längerer Zeit im Spiegel einen Artikel gegeben mit der Überschrift Irre gefährlich. Ich darf zitieren, dort hieß es: Was fehlt, ist eine übergeordnete Idee, ein Masterplan zur Bekämpfung des rechten Terrors, einen gesamtgesellschaftlichen Willen, das Problem an der Wurzel anzupacken. Soweit der Spiegel am 22.02. dieses Jahres. Die Kernideologie unserer rechtsradikalen Feinde baut auf den Gedanken, die Epoche der Demokratie als umfassende Eigentumsordnung zu zerstören. Darauf bin ich in meinem Artikel Kulturkampf um die Demokratie des Eigensinns bereits eingegangen. Auch diesen Artikel können Sie im Übrigen auf meiner Homepage nachlesen, wie auch das Manuskript zu dem heutigen Abend. Wir haben es also mit einem Epochenkampf zu tun. Leider verstehen die Demokraten das Wesen dieses Epochenkampfes nicht. Es geht um die Idee der demokratischen Eigentumsordnung. Sie wird von unseren Feinden angegriffen. Meine Damen und Herren, der Masterplan gegen den nationalsozialistischen Populismus kann nur dann gelingen, wenn wir den Kerngedanken verstehen. Der Kerngedanke ist der Zusammenhang des materiellen und des immateriellen Reichtums. Eigentum ist nicht nur der Besitz von Dingen. Der Eigentumsbegriff umfasst auch das immaterielle Eigentum an uns selbst. Eigentümer sind wir nur als freie Bürger, weil wir nur auf dieser Basis unseren politischen Eigensinn praktizieren können. Ohne diese Praxis sind die demokratischen Werte und Rechte nur leere Namen, leere Worte. Ihr Inhalt entsteht als gesichertes Eigentum nur dann, wenn wir sie in Wahlen praktizieren und wenn wir unsere Abgeordneten danach auch kontrollieren. Das demokratische System ist die einzige Rechtsordnung, und das muss uns klar sein, auf der Welt, die uns als Bürger eine umfassende Eigentumsbildung ermöglicht. Also auch das materielle Eigentum an der Gesundheit und der Ökonomie eines gesicherten Lebens. Haben wir den immateriellen Charakter des demokratischen Eigentumsbegriffes verstanden, so können wir ihn gegen die Zerstörer unserer Ordnung verteidigen, und zwar nur dann. Deshalb ist der Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Kampfes gegen unsere Feinde ein grundlegendes Verständnis des geistigen Eigentums an der Demokratie. Uns muss klar sein, dass die Demokratie die beste Epoche der Menschheit ist, dass sie als Epoche den Bürgern Demokratie praktiziert, und zwar in der Praxis eines gelingenden Lebens, wenn wir uns auch als Eigentümer unserer Freiheit begreifen. Worin besteht nun die Verwirrung unserer Zeit? Früher, sagen die Leute, war überhaupt wenig gut, aber vieles einfach. Heute haben die meisten Bürger die Erfahrung gemacht, dass zwar vieles gut ist, aber weniges einfach. So hat man früher ganz leicht, auch im politischen Bereich, zwischen Freund, Gegner und Feind unterschieden. Heute ist alles viel komplizierter geworden. Jedermann kann sich hinter einer erfundenen Geschichte verstecken. Der Gegner gilt als Freund, der Feind tarnt sich als Retter. Wenn ihm die offenkundige Wahrheit nicht passt, wie wir das bei den Diktatoren heute in allen Weltgegenden sehen, so zaubern sie eine für sie geeignete Ideologie aus dem Hut. Der Glaube der Bürger ist dabei das Maß aller Täuschungen. Früher genügte es zu sagen, wo einer reich ist, müssen viele arm sein. Dieser Satz stammt von Rousseau. Schon stand also der Kaiser in dem berühmten Märchen nackt da. Heute genügt es nicht mehr, auf Siegfrieds Fleck zu deuten und zu wissen, dort ist der Held tödlich zu treffen. Heute ist alles viel besser, aber auch vieles komplizierter. Unsere Feinde können ihre Lügen hinter eingeübten Lebensmustern verstecken. Damit gelingt es, den nationalistischen Siegfrieds dieser Welt, die konsumsüchtigen Bürger in eine dumme Herde zu verwandeln, in Schafe, die man nicht mehr schlachtet, sondern enteignet. Das alte Motto hat sich dabei verändert. Es lautet heute frei übersetzt, Zitat, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Enteigner selber. Also nicht mehr Schlechter, sondern Enteigner. Die modernen Diebe nutzen für ihre Raubzüge der Enteignung die lebenserhaltenden Strukturen unserer Welt. Die aber werden in der digitalen Moderne in der Tat immer komplizierter. So geschieht vielfach die Enteignung der Bürger mit Mitteln des Wohlstandssystems. Für die meisten ist der Wohlstand gut, aber seine positiven wie negativen Folgen sind für ihn schwer oder überhaupt nicht erkennbar. Folglich fällt es vielen Bürgern schwer, die Enteignungsmethoden durch die Billigangebote des Massenkonsums zu durchschauen. Noch schwerer ist es für die Bürger, eine eigene Gegenwehr zu entwickeln. Der Eigensinn, der positive Eigensinn, ihn zu entwickeln, fällt schwer. Am schwersten aber fällt es den risikoentwöhnten Bürgern, gegen die hinterlistigen Diebe zu streiten. Dabei sind die Ziele der Enteigner über die Jahrhunderte hinweg immer noch dieselben. Die Rückverwandlung des bürgerlichen Eigentums und seiner Rechtsordnung in die mythische Hinterwelt der Vorepochen. Darüber werde ich dann am Ende noch einmal genauer sprechen. Doch die Übereignung folgt heute trickreicheren Pfaden. Zu den trickreicheren Pfaden gehört die Zerstörung der Demokratie mit demokratischen Mitteln. Also die Zerstörung der Demokratie mit demokratischen Mitteln ist die neue Methode und das Geheimnis, das moderne Geheimnis dieser Raubzüge. Alt dagegen ist die Basis, auf der diese Raubzüge durchgeführt werden und wurden. Die sattgemachte, durch Konsum beruhigte Bürgerherde. Sie ist das Enteignungsobjekt. Den ersten Teil der geheimen Entmachtung oder des geheimen Entmachtungsweges hat uns Nietzsche offenbart. Die Enteigner müssen ihre Tat als Rettungstat tarnen. Die Herde muss so lange satt gemacht werden, bis sie durch Konsum reif, aber dadurch geistig müde und des kritischen Denkens entwöhnt ist. Dann kann diese Bürgerherde die Gefahr für ihre Demokratie nicht mehr wahrnehmen. Soweit eingeschläfert, betet die Bürgerherde die Enteignungstat der nationalistischen Siegfrieds dann als ihre Rettung an. Nietzsche hat interessanterweise den Schlüssel zu dieser Enteignungsgeschichte geliefert. Wenn wir den von Nietzsche offenbarten Enteignungsweg mit dem Siegfried-Mythos anreichern, dann erscheint der Siegfried-Fleck als die entscheidende Stelle, an der die Enteignungstat auch dem Bürger klar werden könnte. Im Mythos nämlich markiert der Siegfried-Fleck die tödliche Stelle. Hier ist der lügnerische Held noch heute verwundbar. Doch wie früher wird der Lügner auch heute vom unbedingten Willen geleitet, diese Schwachstelle seines Systems zu verbergen. Nun hat Professor Meuthen von der AfD ohne Absicht das Geheimnis um den Siegfried Fleck seiner Partei und seiner eigenen Position offenbart. Er fürchtete den Verlust seiner sicher geglaubten Beamtenpension. Ohne sie ist sein Eigentum am ruhigen Pensionsabend dahin. Der Verlust tritt unweigerlich dann ein, wenn die Partei, und zwar die AfD, als Gesamtpartei zum Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes wird. Und zwar genau so, wie der völkische Flügel es heute schon ist. Wenn das nämlich eintritt, dann muss er sich entscheiden für den Dienst am demokratischen Staatsapparat oder für den Dienst an der undemokratischen Partei. Genau diesem Schicksal versuchte nun der konservative Teil der AfD zu entgehen. An dieser Stelle stoßen wir auf das Geheimnis der AfD. Nicht nur um die Auflösung des völkischen Flügels, um Björn Höcke. Die Parteiführung hatte also die Auflösung erzwungen, weil der Flügel unter Björn Höcke unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes fiel. Aber wie einstmals der dumme Held Siegfried, so badeten auch heute die Sieger im Parteivorstand der AfD unvorsichtig in ihrem Erfolg. Doch damals wie heute entging den Drachentötern, alle schwimmen in derselben Blut- und Bodenideologie. So hat sich der Flügel zwar aufgelöst, verschwunden ist er aber nicht. Er schwimmt nun überall und nirgends, jetzt aber unerkannt und grenzenlos in der AfD als Gesamtpartei. Kommen wir zum Mythos zurück. Im Mythos fällt ein Eichenblatt auf die Schulter des siegestrunkenen Siegfried, als er sich in seinem Erfolg badet. Dort ist in der Folge im Mythos Siegfried tödlich verwundbar. Im realen Leben ist diese Stelle der Übermut. Mithin hat der erfolgreiche nationalkonservative Teil der AfD mit der Auflösung des Flügels nur einen Pyrrhussieg erzielt. Er kostet nicht nur mehr, als er bringt, ganz im Gegenteil, die tödliche Gefahr, die von der Zerstörung ausgeht, wird durch den Scheinsieg sogar noch gesteigert. In dieser verfahrenen Lage machte Professor Meuthen den rettenden Vorschlag: Spalten wir doch die Partei. Aber wozu? wohl um die Bürgerlichkeit und sein Eigentum vor dem Gift der Enteignung zu retten. Doch dieses Geheimnis offenbarte er uns selbstverständlich nicht. Meine Damen und Herren, aber was bedeutet das nun in der Praxis? Wenn offenbar wird, dass die AfD die Partei der Zerstörung des Eigentums ist, dann ist das die Stelle, an der sie tödlich verwundbar ist. Warum? Durch die Zweiteilung der AfD war und ist nämlich kein einfacher Weg für die nationalkonservativen Teile in der AfD eröffnet worden. Auch wenn die Zweiteilung gut für die vielen rechtskonservativen Beamten in der AfD wäre, instinktiv haben die naiven Drachentöter erkannt, das wahre Monster ist nicht die bürgerliche Gesellschaft. Die Gefahr droht ihnen aus ihrem eigenen Rückraum. Dort sitzt, wie im Bild des Mythos, der finstere Hagen. Er wird den naiven Drachentötern, dem Siegfried, den Speer in den Rücken werfen. Es gilt nun, die Wahrheit dieses Mythos für uns zu retten und zu übertragen. Denken wir uns die hinterlistigen Hagens unserer Zeit, als die Bernd Höckes und Kalbitz. Sie sitzen nach dem Zweiten Weltkrieg lange im Rückraum der konservativen Parteien. Heute sitzen sie als Feinde der Demokratie wieder in den bürgerlichen Parlamenten, dem Hauptraum der bürgerlichen Eigentumsgesellschaft. Der Drachen, den sie töten wollen, ist das Eigentum der Bürger an der Demokratie. Das erscheint als eine dreiste und irrsinnige Operation. Aber, man muss es leider sagen, sie kann unter bestimmten Bedingungen gelingen. Nicht nur, weil sich die satten Bürger im Wohlstandstraum vielfach der risikoreichen Politik entwöhnt haben. Sie kann gelingen, weil die Operation der naiven Siegfrieds in den Reihen der AfD die Hinterlist dieser Enteignungsoperation selbst nicht versteht. Nun haben Teile des AfD-Vorstandes immerhin die Gefahr in ihrem Rücken erkannt. Sie haben gespürt, die Meutens und die Gaulands, dass die Politik der neuen Hagens in ihrer Partei mit der bürgerlichen Gesellschaft auch ihre guten Pensionsansprüche zerstört. Was für die pensionsberechtigten Beamten gut ist, das ist für die Völkischen des Flügels einfach nur schlecht. Sie wollen ja ein anderes Land, wie sie das immer in ihren Parteiprogrammen sagen. Aber das völkisch-rassistische Gedankengut hat mittlerweile auch das national-konservative Lager in der AfD infiltriert. Und das ist das Problem. Was geschieht, wenn die Nationalkonservativen vom Schlage Gauland mit den Nationalsozialisten vom Schlage Höcke jährlich zum Kyffhäuser Denkmal des preußischen Kaisers pilgern? Was geschieht dann in ihren Köpfen? Dann marschiert nämlich im Geiste immer die Ideologie der Feudalzeit mit. Die feudale Epoche erlebt eine Auferstehung in den spätpubertären Träumen von Björn Höcke und dem faschistischen Flügel. Aber was passiert mit den ideologietrunkenen Mitmarschierern? Auch sie träumen, sie wären nationalistische Siegfrieds. Deshalb bemerken sie die Gefahr der Zerstörung nicht, die sie auf diesem Wege begleitet. Sie wünschen sich ja alle die alte Clangesellschaft zurück. Einen Führer wollen sie wieder haben. Einen Stauferkaiser Barbarossa, der immer noch im Kyffhäuser oder wie Hitler glaubte, im Untersberg haust. Meine Damen und Herren, was heißt das also? Die Ideologen im Flügel der AfD wollen diese Vorepochen wieder zum Leben erwecken. Das ist ihr ideologisches Ziel. Das praktische Ziel besteht für sie in der Zerstörung der bürgerlichen Eigentumsordnung, und die Zerstörung des bürgerlichen Eigentums wäre für sie selbstverständlich gut. Dazu aber müssen alle wieder an die verrückten alten Mythen glauben, An das mythische Erlebnis glauben aber nur Leute wie Höcke und Kalbitz. In ihren spätpubertären Erweckungsträumen sind sie ständig dabei, die bürgerliche Welt zu zerstören. Auf ihren nationalsozialistischen Wandertagen, das erleben wir jährlich, zu dem Kyffhäuser-Denkmal nehmen sie dabei gerne auch die naiven Altkonservativen vom Schlage Alexander Gaulands mit. Aber jenseits dieser mythischen Hinterwelt leben sie alle, die Gaulands, die Höckes, die Kalbitz, die Meutens, alle leben sie in der harten Realität unserer demokratischen Epoche. Der Weg in die Vorepochen der fossilen Clan- und Feudalwelt ist deshalb auch für alle der Rückweg in die Selbstenteignung. Diese Pointe ist uns, den Demokraten wie den Antidemokraten, allerdings bisher immer entgangen. Dieser Weg führt nämlich in den Abgrund. Er ist möglich, aber nur um den Preis der Zerstörung der bürgerlichen Welt als eine Eigentumsordnung für alle. Das deutsche Volk, darauf möchte ich an dieser Stelle besonders aufmerksam machen, hat sich den Irrsinn des Abschiedes aus der demokratischen Vorwelt schon einmal erlaubt. Doch leider ist in unserem Volk die Erfahrung von 1933 bis 1945 immer noch nicht bis zur vollen Erkenntnis gereift. Was ist damals wirklich geschehen? Damals fand nämlich die größte Enteignung der Bürger statt. Damals gehörte am Ende einfach alles einer Partei, das eigene Leben, das eigene Land, die eigene Zukunft. Das alles hatte ein Führer und seine Partei in der Hand. Diese geschichtliche Erfahrung sollten wir reaktivieren und auf das Bild unseres Lebens hier und jetzt anwenden. Heute leben wir im Raumschiff der Erde und in der kunstvollen Kapsel der Welt. Wir würdigen sie und ihre Grundlagen erst im Hinblick zurück auf die vergangenen Schrecken und ihre Schönheit in der Vorschau auf ein kommendes Glück. In der Rückschau müssten wir die Erfahrung der Enteignung verstehen. Das ist wesentlich. Alles dort an Zerstörung, was geschehen ist, könnte wieder geschehen, wenn die alten Raubritter wieder an die Macht kommen. In der Vorschau sollten wir den Rat des Machtpolitikers Machiavelli aus der Renaissance demokratisch wenden. Dort hat er in einem Buch Il Principe, der Fürst an den Fürsten, einen Ratschlag überliefert. Der Fürst dürfe, Zitat, jedem das Leben nehmen, wenn er eine hinreichende Rechtfertigung hat. Doch keinesfalls darf er das Eigentum anderer antasten, denn die Menschen vergessen rascher den Tod ihres Vaters als den Verlust ihres väterlichen Erbes. Im Gegensatz zu vielen von uns heute erkannte Machiavelli also, woher die eigentliche Macht der Eigentumsordnung kommt und worin sie besteht. Im Gegensatz auch zu den Altkonservativen von Schlage, Meuthen und Gauland hat Machiavelli verstanden. Die Eigentumsordnung ist der Ast, auf dem wir alle sitzen. Der Baum aber ist die demokratische Epoche, in der wir leben. Wir sind so lange Zwerge des Geistes, solange wir unsere eigene Epoche nicht verstehen. Denn dieser Baum ist kein biologischer Lebensbaum, wie Nietzsche meinte. In der Tat, wir sind nicht krank, weil seine Säfte nicht in uns pulsieren. Wer an die Irren Rasseideen glaubt, der ist geistig nicht gesund. Denn uns macht kein arisches Blut zu Eigentümern unserer Gesellschaft. Was uns ausmacht, das ist unsere Arbeitsleistung, unsere Erfindungskraft, unsere Rechtsordnung macht uns zu Menschen der demokratischen Epoche. Diese Epoche hat jeden Tag ihren zeitlichen Anfang. Diese Epoche entsteht im Kampf um unser Eigentum und gegen die nationalistischen Enteigner. Der Kreativ-Erfindungsgeist unserer Menschen und die sorgende Liebe um ihren Eigensinn ist der Kern des bürgerlichen Selbstbewusstseins. Meine Damen und Herren, der egoistische Enteignungssinn der Tyrannen, der Oligarchen und Oligopolisten, er ist krank in einem sozialpsychologischen Sinn. Der Mensch als Bürger ist nur dann in seiner Seele gesund, wenn er in der Sorge für sich und seine Eigenwelt diese Eigenwelt nicht zerstören lässt. Liebe Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren, was ist nun der Masterplan gegen den Nationalsozialismus und gegen die Enteignung? Die Eigentumsbildung. Wenn wir diesen Grundgedanken verstanden haben, so verstehen wir, warum sich die AfD in Zukunft eigentlich teilen wird. Und zwar in die ehrlichen Bürger, die ihre erworbenen Pensions- und Rentenansprüche erhalten wollen, die sich aber von den Nationalsozialisten und vom Flügel in der AfD täuschen lassen. Diesen nationalkonservativen Teil steht eben der völkische bis nationalsozialistische Flügel gegenüber. Ich glaube, ohne Prophet sein zu wollen oder zu können, die Parteiteilung der AfD wird dann kommen, wenn die Bürger innerhalb der AfD, die Mitläufer der AfD, diese Trennungslinie klar erkennen. Die nationalkonservativen Bürger sind politische Gegner, aber keine Feinde der demokratischen Eigentumsordnung. Das muss Ihnen und uns klar werden. Wenn Sie die Früchte Ihrer Arbeit genießen wollen, dann müssen Sie sich von der faschistischen Hinterwelt ihrer Feinde, der Höckes und Kalbitz, trennen und zum bürgerlichen Eigentumsgedanken stehen. Denn in der faschistischen Hinterwelt ihrer Feinde, der Höckes und Kalbitz, existiert ihr Bürgereigentum nicht. Die Bürger und ihre Parteien jenseits der AfD, jenseits dieser Hinterwelt, müssen lernen, sich aktiv und offen für die Verteidigung ihres Eigentums einzusetzen. Das geht nur mit einem klar und umfassenden Programm für den Aufbau der demokratischen Vorderwelt der Eigentumsgesellschaft. Und vice versa, der Aufbau der demokratischen Vorderwelt findet dann statt, wenn wir alle verstehen, in der immer komplizierteren Innenwelt kann die Eigentumsbildung nur als Werk aller durchgeführt werden. Eigentumsbildung findet auf vielen gesellschaftlichen Feldern gleichzeitig statt. Betrachten wir nun die Felder dieser Eigentumsbildung oder das, was man den Masterplan für eine gerechte Gesellschaft nennen könnte. Überall dort, wo Eigentum an Wissen geschaffen wird, entsteht in der Demokratie Bildung für alle. Zweitens, das Eigentum an der Gesundheit, geschaffen durch eine demokratische Sozialversicherungsordnung, Krankenversicherung und ein Gesundheitssystem für alle. In der Demokratie haben wir ein anderes Eigentum am Alter geschaffen, in den langen Kämpfen um die Rentenversicherung für alle. Das Eigentum an der Wohnung, geschaffen durch die Arbeit der Bürger, bedeutet Eigentumswohnungen für alle. Diese Entwicklung oder Forderung baut auf dem Grundsatz der bürgerlichen Gesellschaft auf, Eigentum an Grund und Boden für alle, gegen die Enteignung der Bauern durch die Agrarlobby für eine naturversöhnte ökologische Landwirtschaft. Gerade dieser Punkt, Eigentum an Grund und Boden, war in der Französischen Revolution ein treibendes Element für den Gedanken, die Demokratie dort gegen den Adel für alle durchzusetzen. Gerade in dieser Zeit hat sich zum ersten Mal das Eigentum am Geld, geschaffen durch die Währungssicherheit für alle, entwickelt. Entwickelt hat sich das Eigentum am Geld, geschaffen durch die Währungssicherheit für alle. Das heißt Kampf gegen Korruption und Geldwäsche. Im Altertum bestand dieser Kampf darin, die Münzfälschung zu bekämpfen, die der Adel damals durchgeführt hat, um ständig über Falschgeld die Bürger zu enteignen. Heute muss ein internationaler Kampf gegen Korruption und Geldwäsche organisiert werden. Und schließlich Eigentum an der Gerechtigkeit, geschaffen durch die demokratische Rechtsordnung für alle. Dieses Element unterscheidet die Demokratie im Wesentlichen von den Diktaturen. In der Diktatur gibt es massenhaft Recht und Rechtsverordnungen, Zwangsverordnungen, aber keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gibt es nur in der Demokratie, wo die Bürger um ihr Recht im Parlament und durch die Gesetzgebung, die sie selbst tragen, geschaffen haben. Dieses zentrale Element der demokratischen Gerechtigkeit gilt es gegen die primitiven Ideen von Rechtsordnungen durch die Tyrannis zu verteidigen. Das Recht einer Tyrannis ist nicht die Gerechtigkeit einer Demokratie. Das Recht der Tyrannis nützt nur den Tyrannen, die Gerechtigkeit nützt dann den Bürgern, wenn sie an der täglichen Arbeit, Gerechtigkeit zu schaffen, sich beteiligen. Und meine Damen und Herren, schließlich noch ein wesentlicher Punkt der Eigentumsbildung, das Eigentum an der Kultur. Es wurde und wird geschaffen im täglichen Zugang zur Weltkultur für alle. Am Ende dieses Katalogs für eine Eigentumsbildung als Kernelement der demokratischen Gesellschaft möchte ich auf die Freiheit der Religion eingehen. Die Freiheit der Religion wurde in langen Kämpfen geschaffen gegen den Dogmatismus und gegen die staatliche Machtkontrolle und Machtausnutzung der Religion innerhalb des Feudalismus. Heute innerhalb der Demokratie haben wir das Recht gewonnen, in langen Kämpfen, dass jeder frei seine Religion wählen kann und praktizieren kann, aber nicht gegen den anderen, sondern nur für sich. Die freie Religionsausübung für alle ist ein grundsätzliches Menschenrecht und die gibt es tatsächlich auch nur innerhalb der demokratischen Eigentumsbildung. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass diese Eigentumsbildung ein Sozialeigentum hervorgebracht hat. Dieses Eigentum ist sozial, weil es innerhalb der Demokratie allen gehört. Wer dieses Sozialeigentum nicht will, unterstützt unsere Feinde, die nationalsozialistischen Parteien dieser Welt. Denn der Rechtsanspruch auf das Sozialeigentum steht und fällt mit der Demokratie. Deshalb gibt es diese Eigentumsordnung für alle Bürger dieser Welt nur unter einer Bedingung. Wer die Demokratie als Rechtsordnung will, der muss sie in seiner täglichen Praxis selbst erzeugen. Die hochentwickelten Länder, vor allem in der EU, sind auf diesem Wege weit fortgeschritten. Trotzdem gibt es Probleme bei ihrer politischen Umsetzung. Das sehen wir im europäischen Maßstab immer wieder. Vielfach ist der demokratische Anspruch nur eine bürokratische und keine persönliche Praxis. Trotzdem ist unsere Eigentumsgesellschaft weltweit das Erfolgsmodell Nummer 1. An dieser Stelle weise ich immer wieder auf einen Grundsatz hin, den wir als Erfahrung leider nur von außen haben. Die Ärmsten dieser Welt träumen von einem Leben im reichen Westen. Die Ärmsten dieser Welt träumen von einem Leben, wie wir es erleben. Aber wir sind in unserem Wohlstandskokon oft so eingesponnen, dass wir nicht mehr schätzen können, was wir hier erreicht haben. Wir sind leider oft in einer Wohlstandspraxis befangen, in einer Wohlstandspraxis, die uns enttüchtigt hat und die es verhindert, dass wir den Reichtum, den Wohlstand und die Freiheit unserer Welt verteidigen und weiter ausbauen. Was zeigt uns der Traum der Menschen jenseits unserer Grenzen in den armen Regionen dieser Welt? Dieser Traum zeigt uns, dass wir in einer Teilwirklichkeit angekommen sind. Diese Teilwirklichkeit wird dann zu einer ganzen Weltwirklichkeit, wenn wir den nächsten Schritt tun. Es gilt, allen Weltbürgern zu erlauben, am gemeinsamen Werk der demokratischen Eigentumsordnung mitzuarbeiten. Zusammengefasst heißt dies: Die Eigentumsbildung ist der Masterplan für die Demokratie.